der Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Folge 98, 99, ich bin so vergesslich,
98.
Ich weiß es nicht. Aber eine der schwierigsten Folgen, die wir jemals wahrscheinlich gemacht haben.
Ja.
Denn wir sprechen über die 5 größten Gitarristen aller Zeiten, zumindest nach unserer beiden bescheidenen Meinung. Von uns beiden Spitzbuben. Denn ja. Ich wollte dieses Wort mal wieder einbauen, denn
find ich finde,
es ist ein sehr unterschätztes Wort. Aber bevor wir das machen, müssen wir aufklären, dass wir uns völlig verrechnet haben in der letzten Folge beim Quiz. Denn, kurz zur Erklärung, ich speichere diesen wichtigen Zwischenstand der Weltrangliste im Rock'n'Roll-Fachwissen auf meinem Laptop. Aber mein alter Laptop ist beim Aufklappen, beim Bildschirm aufklappen, weil sich offenbar eine Schraube verzogen hat, einfach gerissen in der Mitte.
No.
Doch. Aufgeklappt, hat 2-3 Mal beim Mal schon so geknatscht. Ich dachte so, was ist das denn? Aber irgendwie, weil ich den offenbar zu viel, hat dann der Kollege im Computerfachgeschäft gesagt, im Rucksack hatte, dadurch sich die Oberfläche so minimal verzogen hat und irgendwann kriegt das natürlich, ne, über die, wie sagt man, es funktioniert nicht mehr. Und auf einmal,
kaputt.
Bumm, ein Riss und Bildschirm schwarz. Das
Scheiße.
Heißt, diese wichtigen Unterlagen sind verloren gegangen. Aber ich habe in die letzte Folge, die vorletzte Folge reingehört und da war der Zwischenstand des Quizzes 24-22. Du hast die letzte Folge mit 5 Punkten durchaus glücklich und deutlich, nicht minder deutlich gewonnen. Ich habe nur eingeholt. Das heißt, es steht jetzt 29-23 und uns ist aufgefallen, dass wir dringend diese Quizkarten besser sortieren müssen, denn einige Fragen kamen doppelt und ich habe sie trotzdem nicht gewusst.
Und das erkläre ich kurz, weil ich habe sie bei mir auf dem Schreibtisch liegen und hatte sie sauber getrennt zwischen, die hatten wir schon und die hatten wir noch nicht. Jetzt sind wir aber in einem Büro umgezogen und irgendein Kollege hat die alle zusammen natürlich in einen Topf geworfen. Und da
war
bei uns
anders, war es nicht du, ne?
Nee, natürlich nicht ich, sondern das war ein Kollege, natürlich der nicht. Das zusammengeschmissen hat, gesagt hat, ach, das passt schon. Und da jetzt aber ja zwischen diesen beiden Folgen auch, ich glaube, 3 Monate mindestens lagen, ist es absolut entschuldbar, dass du die Fragen doch nicht, trotzdem nicht gewusst hast. Also die hätte ich in der Zeit auch locker vergessen. Aber das heißt
ja, aber trotzdem, als ich eben reingehört habe, dachte ich so, das kann doch nicht sein. Das ist doch genau die Frage und ich weiß sie trotzdem nicht. Ne?
Und jetzt aber, noch mal kurz, der Zwischenstand für die nächste Runde ist welcher?
29-23.
Okay, also 6 vor. Wir haben gesagt, wir spielen bis Folge 100. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Folgen, in denen du 6 Punkte aufholen musst.
Ja, das ist schnell gemacht. Das sind ja nur 2 pro Folge.
Das ist okay, gut.
Heute blase ich zum Horido, sage ich mal.
Sehr gut.
Auch damit eine sehr unterschätzte Formulierung.
Aus Gründen. Damit werden wir die Sendung wie immer beschließen. Und jetzt können wir uns auch nicht länger drücken. Jetzt haben wir das Thema wirklich so ausgiebig erklärt und lang, damit wir uns noch ein bisschen Zeit verschaffen, bevor wir dann jetzt wirklich rein müssen in dieses Gebiet, in dieses, wie du hast du mir geschrieben, in dieses Rabbit Hole. Weil wir haben uns ja auch vorbereitet und je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwerer wird's, oder?
Ja, also ich habe ja eben schon kurz, bevor wir aufgezeichnet haben, ja schon gesagt, das ist ja wie bei so vielen Themen. Wir schreiben uns, lass das mal machen. Und dann denke ich so, ja, das liegt doch auf der Hand. Das sind doch nur die 5. Und dann denkt man so drüber, ah nee, der noch. Ja, der. Und jetzt habe ich hier eine Shortlist, wo bestimmt ja mindestens 10, 15 Namen drauf sind, die alle irgendwie, wo ich dachte, ja, die gehören da eigentlich auch rein. Und es sind ja nur 5. Also man kann sich da sehr verlieren und wir haben es in der letzten Folge auch schon angesprochen, deswegen, ne, das ist hier ja auch eine völlig unemotionale, also nicht unemotional,
nee,
aber
das Gegenteil
ist
davon.
Jetzt unsere Wahrnehmung dieser Geschichte. Es
genau.
Gibt da natürlich kein richtig oder falsch, weil es ja überhaupt gar kein Koordinatensystem gibt, wo man sagt, da können sich alle drauf einigen. Bei mir kann ich jetzt schon mal sagen, ich bin halt jemand, ne, ich kann nicht gut Gitarre spielen und ich kann hören, ob mir was gut sich anhört.
Ja.
Es gibt bestimmt technisch deutlich bessere Gitarristen als die, die ich auf meiner Liste habe. Aber das ist ja nicht das Einzige, worauf es ankommt,
nö,
um einer der größten 5 Gitarristen zu sein, meiner Meinung nach. Sondern es kommen ja auch viele andere Sachen dazu. Hat man geile Songs geschrieben? Bleibt man in Erinnerung? Irgendwie, ne?
Hat man auch vielleicht einen Impact gehabt auf die Rockmusik zum Beispiel?
Genau, ist man eine Ikone, erinnern sich die Leute auch jahrelang nach meiner Karriere oder sogar nach meinem Ableben noch an mich. Also deswegen, das sind ja auch Sachen. Ne? Es kommt ja nicht drauf an, wer am schnellsten irgendwie da das Griffbrett hoch und runter laufen kann mit seinen Fingern.
So, und pass auf, es ist ja so, wenn im Rockbereich irgendwelche Rankings gemacht werden oder geguckt wird, was sind die Top 10, die Top 5, die Top 100, die Top 50, da wird, egal ob du in Deutschland, in England oder in den USA bist, eigentlich immer der Rolling Stone herangezogen. Der hat das alles schon mal gerankt. Ja, das Rolling Stone Magazine gilt als das große und wichtige Expertenmagazin. Und ich weiß nicht, ob du eine Meinung hast zum Rolling Stone Magazine?
Nö.
Ich schon.
Also ich finde,
ich bin mit denen so gut wie nie einer Meinung. Ich habe immer so, also wenn ich das jetzt mal etwas pietätlos sagen darf, habe ich immer so das Gefühl, das sind so Rotwein-Ullis mit ihren Schals um den Hals, weißt du, die immer mit so einem Weinchen irgendwie da sitzen und sagen, ah, so damals. Solche sind das. Die da dieses Ranking machen. Pass auf, ich sage dir mal die Top 5 vom Rolling Stone Magazine, der besten Gitarristen aller Zeiten, okay? Du verrätst einfach nicht, ob das sich mit deiner deckt. Ich sage dir mal die Top 5. Auf Platz 5 Jeff Beck, auf Platz 4 Keith Richards, auf der 3 Jimmy Page, auf der 2 Eric Clapton und auf der 1 Jimi Hendrix. So, wir haben es gerade schon gesagt, alles hat irgendwo seine Berechtigung. Aber, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich sehe, ein Brian May von Queen, der wahnsinnige Hymnen geschrieben hat, ohne Ende, die jeder kennt, der seine Gitarren selber gebaut hat, der eben zu einer der größten Bands aller Zeiten gehört, der ist auf Platz 26. Zwei Plätze davor ist Angus Young, der nun mal auch, kann man sagen, was man will, nun mal einer der bekanntesten Gitarristen der Welt ist. Slash von Guns N' Roses ist auf Platz 65. Und sorry, also sorry. Da, man kann über vieles diskutieren, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist doch einfach Quatsch.
Aber darauf wollte ich deswegen, oder meinst du nicht, dass sie das mit Absicht machen? Damit eben die Leute
über dieses besonders
diskutieren,
besonders
dass sie
progressiv
da auf Sachen reinwürfeln, wo sie sagen, komm, wir müssen da mal ein, wo die Leute dran hängen bleiben, so wie Clickbait im Internet, dass sie jetzt...
Aber es sind doch alles nur so alte, weißt du, es sind kaum aktuelle Leute dabei. Es sind so Leute, die man noch nie gehört hat, so damit drin. Aber zum Beispiel in den Top 100 ist meine Nummer 5 gar nicht mit drin.
So. Okay.
Wollen wir jetzt anfangen?
Ja? Ich will kurz, vorher muss ich beim drüber nachdenken, musste ich sehr schmunzeln, weil ich dachte so, welcher Gitarrist hat dich eigentlich so am meisten beeinflusst oder beeindruckt? Und da muss ich jetzt mal sagen, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht, wie sagt man, musikalisch fundiert. Aber ich möchte gerne Michael Langner aus meiner Parallelklasse einmal erwähnen, weil auf unserer Abschlussfahrt in der 10. Klasse nach Prag saß der bei uns im Zimmer, wie das so ist, 10. Klasse, Landschulheim, ne, Jungs, Mädels, ja, aufregend, ne, auch ein bisschen Alkohol in dem Alter schon dabei. Und der hat die Akustikgitarre rausgeholt und ich dachte, oh nee, nicht schon wieder. Und der
war
ein richtig guter Gitarrist und hat dann das, was damals so angesagt war, Buddy Count oder AC/DC oder Motorhead und so auf der Akustikgitarre gespielt. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich, ne, ich wusste natürlich, dass diese Geräusche aus der Gitarre kommen, aber dass ich gesehen habe, dass jemand, den ich kenne, ne, also dass das nicht irgendwie völlig absurd in anderen Sphären stattfindet, sondern dass es Menschen gibt in meinem Umfeld, die so geil Gitarre spielen können und nicht nur diese, wie sagt man, Lagerfeuer, wir singen gemeinsam Hymnen, sondern der richtig geil da dann irgendwie die Songs von Buddy Count und sonst was, die wir damals abgefeiert
haben. Kein Laudato Si.
Also richtig, richtig geil. Und deswegen muss ich einmal Props an Michael Langner, der mich damals sehr beeindruckt hat. Deswegen musste ich an den denken.
Finde ich gut.
Und dann könnten wir rein ins Thema. Ich weiß nicht, wie wollen wir mal vorgehen? Sollen wir erstmal die Liste durchgehen, wer es nicht geschafft hat?
Finde ich witzig. Oder? Können wir gerne machen. Ich muss dazu sagen, von meiner Seite aus, ich war mir sogar relativ schnell einig und hatte nur einen echten Härtefall. Und das ist tatsächlich der von mir gerade schon angesprochene Brian May. Brian May hat es bei mir knapp nicht reingeschafft und davon war ich selber überrascht. dass ich meinen absolute Lieblingsband Queen, den Gitarristen, der wahnsinnig erfolgreich war, der wahnsinnig viele Songs geschrieben hat, die jeder kennt. Das ist ja bei Queen immer so eine Sache, ne? Also bei Queen hat ja jeder dieser Bandmitglieder einen Nummer-1-Hit geschrieben. Das gibt's bei keiner anderen Band, dass ein Bassist Nummer-1 zum Beispiel gemacht hat. Und Brian May hat zum Beispiel We Will Rock You geschrieben. Also die Lyrics von We Will Rock You sind von Brian May. I Want It All, Brian May. Fat Bottom Girls, Hammer to Fall, Save Me, Who Wants to Live Forever und The Show Must Go On sind alle Songs, die Brian May geschrieben hat und nicht Freddie Mercury. Und das ist schon krass.
Wahnsinn. Und ja. Der hat es nicht geschafft, nein. Obwohl Queen deine Top
ja, Band ich sage ja, ich war selber überrascht. Er hat es nicht geschafft bei mir. Und bei dir? Was also ist deine Shortlist?
Ich muss sagen, dann fange ich auch mal anders. Zwei Kandidaten sind bei mir gesetzt. Da geht nichts drum. Du kannst denken, wer es ist, ne?
Ich habe eine Vermutung, aber ich sag mal, einen davon habe ich gerade schon erwähnt, nehme ich mal an.
Und also Angus und Malcolm Young gehören für mich gut. In die Top 5 der größten.
Das wundert mich nicht.
Gitarristen. Aus unterschiedlichen Gründen, weil Angus einfach, ne, wenn ich.
Jetzt mir greif nicht vor. Das erzählst du gleich.
Okay, dann erzähle ich das gleich. Dann erzähle ich jetzt erstmal, wer es nicht geschafft hat.
Ja.
Kirk Hammett, Slash, Hetfield, Eddie Van Halen, Rudolf Schenker hatte ich mit meinem Fragezeichen versehen, weil ich dachte, wenn wir drüber sprechen, wen der alles beeinflusst hat, ja. Kann man da, glaube ich, auch drüber diskutieren.
Definitiv.
Dimebag Darrell hat es nicht geschafft. Eric Clapton nicht, Brian May nicht. Tom Morello hatte ich kurzzeitig drüber nachgedacht.
Ich auch.
B.B. King. Joe Satriani, wer ist da? Tommy Iommi von Black Sabbath haben es nicht geschafft und Michael Langner auch nicht am Ende.
Ah, schade.
Aber Josh Homme von Queens of the Stone Age hat es nicht geschafft und Kaius, obwohl ich den ja auch sehr verehre und ich finde, der auch sehr vielseitig und geile Mucke geschrieben hat und auch das ja auch schon sehr lange. Ja, das sind so ein paar Kandidaten, die es nicht geschafft haben. Keith Richards hat es eh nicht geschafft, weil Funny. Er selber über sich sagt, er ist der was, der Beste der Schlechten
ja, oder
der
genau.
Schlechteste der Besten.
Irgendwie sowas.
Ja, also
jetzt bin ich persönlich sehr gespannt. Anhand dessen, was du gerade erwähnt hast, kann ich schon mal sagen, wir haben nicht die gleichen Top 5. Ich okay. Vermute allerdings, dass wir mindestens einen, eventuell sogar zwei haben, die wir beide haben. Und meine Frage ist, hast du sie denn auch gerankt? Also hast du nicht nur 5, sondern hast du sie von Platz 1 bis 5 durchgerankt? Weil das musst du. Du kannst nicht einfach nur,
nicht,
du kannst kann nicht ich, kann einfach nur 5 sagen, sondern du musst sagen, das ist mein Platz 5 und das ist mein Platz 1.
Bist du hier der Oberbestimmer des Tages heute oder was? Aber das mache ich.
Das haben wir bei den Sängern auch gemacht und anders funktioniert eine Top 5 auch nicht, Kollege
Fleming.
Du hast
ja auch recht.
So, du rankst jetzt, ich fange mal an mit meinem Platz 5, den ich gerade schon angeteased habe, der nicht mal in der Top 100 der besten Gitarristen aller Zeiten vom Rolling Stone ist und er hat es auch nicht in die Top 5 von Jan Fleming geschafft, allerdings in meine schon und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Kollegen an dieser Stelle auch überhaupt nicht, denn wir hatten ihn tatsächlich als Gast hier bei uns im Podcast und das war für uns beide ein ganz, ganz großes Ding. Platz 5 von mir ist Kirk Hammett von Metallica. Wie kannst du es wagen, ihn nicht mit in deine Reihen zu nehmen? Unglaublich. Keiner ist aktuell erfolgreicher als er. Niemand verdient mit Gitarre spielen momentan so viel Geld wie Kirk Hammett. Und er hat einfach unglaublich viele göttliche Riffs gemacht, die für die Ewigkeit sind. Ne, zum Beispiel, er ist das Mastermind hinter fast jedem Riff bei Metallica. Master of Puppets ist von ihm, Enter Sandman ist von ihm oder auch Battery ist von ihm, den ich persönlich sehr, sehr geil finde und übrigens heute mit auf unsere Liste packe, Metallica mit.
Wow.
Battery muss mit drauf.
Geil.
So, das ist mein Platz 5.
Du hörst ja mal richtig gute Musik. Das ist erstaunt mich.
Damit ist jetzt aber auch
genau,
Schluss.
Genau, aber da spielen wir uns ja die Karten in die Hand. Ich hatte nämlich Kirk Hammett auf der Liste und dann dachte ich.
Hast du gesagt, ja.
Genau, wenn ich Kirk Hammett und Dave Mustaine gegenüberstelle, muss ich einfach sagen, Kirk Hammett schreibt die eingängigeren Riffs, aber Dave Mustaine ist eigentlich für mich ein Level drüber. Ich habe auch einen Song,
Blasphemie.
Den wir gleich drauf tun.
Blasphemie, sage ich.
Naja, also machen wir uns nichts vor. Die hätten ja Mustaine niemals rausgeworfen, hätte der nicht die Drogenprobleme gehabt. Also der bessere Gitarrist, ich glaube, dass, also bessere technisch, ne? Also da sind wir jetzt wieder an dem Punkt.
Wenn du jetzt sagst, da sind wir uns einig, dann kriegen wir Ärger. Warum? Nur weil er vorher da war? Was ist denn das für eine Logik?
Nein, weil er, wenn du dir die Megadeth-Songs, also ich sage immer, das ist so wie eine Leiter von der Technik hochklettern. Metallica ist eingängiger, Megadeth, wenn du dir Megadeth-Songs anhörst, da sind so viele geile Riffs in einem Song aneinander geballert, die sind einfach geil. Der Typ ist ein Idiot und sonst was, aber wenn ich Head-to-Head einfach von meiner Warte als Laie mir das Gitarrenspiel von den beiden angucke, kann ich nicht Hammett über Mustaine stellen.
Das darfst
du. Vom Songwriting gebe ich dir recht.
Hey, das ist ja deine Meinung.
Aber wenn ich mir das Füllhorn an geilen Riffs auf Megadeth-Alben anhöre, muss ich sagen, ist er für mich vor Hammett. Und dann dachte ich, wenn ich Hammett eigentlich in die Top 5 nehmen wollte und Mustaine ist für mich davor,
dann wird's
bei mir auf Platz 5. Und deswegen hau ich von Megadeth, ich glaube, Tornado of Souls habe ich mich am Ende entschieden.
Nee, Holy Wars hast du gesagt.
Holy Wars, stimmt. Ich hatte erst Tornado of Souls. Holy Wars.
Und ich kann dir auch sagen, warum ich Megadeth nämlich zum Beispiel überhaupt nicht mag. Das ist eine von diesen Bands, da gibt es keine Hookline. Sondern die machen ständig irgendwas und du kannst dich nicht orientieren. Ich persönlich mag das nicht und damit müssen wir sehr aufpassen in dieser Folge, weil sobald wir ankommen mit, da sind wir uns doch alle einig, kann ich schon sagen, mit Sicherheit nicht. So, weil
nee, aber das ist genau, aber das deswegen macht es ja auch Spaß, ja, darüber zu reden, weil dieser Song ist zum Beispiel so ein Beispiel, ich glaube, der geht 6,5 Minuten
ja.
Und da sind Riffs eigentlich für 8 Songs drin.
Das stimmt.
Und du denkst, da ist ein ganz ruhiger Part, da ist ein richtiger fetter Metal-Part, auf den du einen Song schreiben könntest. Und das finde ich halt, ne, das finde ich halt geil, dieses, wie gesagt.
Und für mich Füllhorn ist es zu viel. Weil das ist so nach dem Motto, du wirfst jemandem 3 Bälle zu, von dem fängt er maximal einen. Die anderen knallen ihm ins Gesicht und in die Eier. Und so ist das bei Megadeth auch immer, weil die schrammeln da in der Gegend rum und gerade hast du dich an das eine Riff gewöhnt, kommt das nächste, ist mir zu viel. Aber.
Da braucht man halt gewisse kognitive Fähigkeiten.
Es ist gut, Fleming. Es ist gut. Also dein Platz 5 ist Dave Mustaine, dagegen ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Das ist ein guter, muss man sich mal vorstellen. Der hatte ja eine ganz schwere Verletzung, ich glaube 2009 oder so. Und musste komplett Gitarre spielen neu lernen, weil er das Gefühl in der Hand komplett verloren hat, weil er leider mit Medikamenten ein bisschen rumgeaast hat und dann war sein ganzer Arm plötzlich taub für mehrere Wochen und danach musste er sein Spiel komplett neu lernen, was er aber getan hat und das irgendwie mit Mitte, Ende 50. Hut ab, guter Mann, keine Frage. So.
Ja, also sonst ein Vollidiot, aber.
Ja, genau, aber gitarrenmäßig kann er. Ansonsten hat er sie nicht alle. Da sind wir uns einig. Ja. Da sind wir uns einig. So, dann komme ich jetzt zu meinem Platz 4.
Ja.
Wo ich mir vorstellen könnte, dass er bei dir auch vorkommt. Sag nichts dazu. Und ich kann schon mal verraten, das ist die einzige Überschneidung, die ich habe mit der ansonsten vollkommen dusseligen Top 5 des Rolling Stone. Da ist er auf der 1, bei mir ist er auf der 4. Jimi Hendrix. Und zwar, weil Jimi Hendrix, finde ich, einen so großen Impact und Einfluss hatte auf den Rock'n'Roll und vor allen Dingen auf die Rolle des Gitarristen. Er war für mich derjenige, vorher war es viel so, wenn man sich mal anguckt, wie Elvis gearbeitet hat zum Beispiel. Es gab den Sänger und dann gab es eine Begleitband. Punkt. Und seit Jimi Hendrix gibt es nicht mehr nur eine Begleitband, sondern es gibt die einzelnen Musiker und es gibt vor allen Dingen den Gitarristen. Der Gitarrist, der neben dem Sänger steht und manchmal wirklich auch gleichwertig zum Sänger gewertet wurde. Und ich glaube, das war seit Jimi Hendrix oder vor Jimi Hendrix nicht so. Der war ja Linkshänder und es gab ja damals noch keine Linkshänder-Gitarren. Und der hat ja die Gitarren selbstständig umgespannt, damit es für die linke Hand funktioniert. Der hat die angezündet, der hat mit der Zunge gespielt, hinterm Rücken und der hat Sachen gemacht, die hat vorher niemand gemacht, das konnte niemand sonst. Und der Typ ist einfach unglaublich und hat bewiesen, dass ein Gitarrenriff eben auch das sein kann, was einen Song ausmacht und nicht immer nur der Gesang.
Ja, ich kann jetzt dazu noch nicht so viel zu sagen, weil wir eine Überschneidung da haben. Aber
siehst du? Dachte ich mir doch.
Kurz eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte gestern schon geschrieben, ich habe mir mal ein Lexikon der Rock-Gitarristen gekauft. Da steht über fast jeden oder viele namhafte, lustige Geschichten drin. Und bei Jimi Hendrix ist überliefert, dass er mal im Interview gefragt wurde, wie er so seine Woche beginnt in einem Interview, und da hat er gesagt, ach, weißt du, Mann, das läuft eigentlich immer so ab. Ich stehe gegen Mittag auf, koche einen Kaffee und gehe zur Tür. Da steht dann irgend so ein aufgeregtes, kichernes Girl rum, manchmal auch zwei oder drei. Die warten nur drauf, dass ich sie anmache und reinhole. Na komm schon rein, sage ich dann also, wir trinken Kaffee zusammen, quatschen ein bisschen. Naja, Mann, und du weißt schon, manchmal beiß ich eben in den Apfel. Also, wenn ihr einen ganz schlechten Montagmorgen mal habt, denkt dran, auch Jimi Hendrix hat es Montagmorgen nicht immer leicht gehabt.
Okay, jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Nicht schlecht.
Ja.
Gut, wer ist dein Platz 4?
Chuck Berry.
Sehr gut.
Ich dachte, wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass er ja irgendwie ein bisschen abgerippt worden ist in der Rock'n'Roll-Geschichte. Und auch da, du kannst ja denken, habe ich ja drüber gesprochen, Angus Young, viel von dem, was er macht, ist ja von Chuck Berry eigentlich am Ende beeinflusst.
Ja.
Und der hat natürlich geile Rock'n'Roll-Songs. Also ist jetzt natürlich irgendwie Musik aus den 60ern, 70ern so, die jetzt heutzutage natürlich irgendwie nicht mehr so innovativ klingt, weil es schon tausendmal nachgemacht wurde. Aber das ist ja richtig geile Mucke. Also und deswegen irgendwie, wenn man hört, wer sich auch alles auf ihn bezieht und wer ihn abfeiert und wie viel Impact er hatte, ist für mich Chuck Berry auf V4.
Was wunderbar ist, ist nämlich genau das, was ich gesagt habe, dass wir zwei Überschneidungen haben, nämlich genau diese beiden. Chuck Berry ist nämlich bei mir auf der 3.
Ach, guck an.
Genau, weil aus genau den Gründen, deshalb kann ich nur noch so ein, zwei Sachen dazu beisteuern, die du gerade schon angerissen hast. Es ist quasi keine große Band, die ihn nicht als Vorbild nimmt. Und das gibt es sonst so bei keinem Musiker. Also es ist eben Angus Young, es ist Brian May, es ist Billy Joe Armstrong von Green Day, es ist Jimi Hendrix, es sind die Beatles, es sind die Stones und es sind Aerosmith, die allesamt sagen, ohne die Musik von Chuck Berry wären wir nirgends gelandet. Und man kann sagen, dass Chuck Berry den Rock'n'Roll als Musikform erfunden hat, denn sein erster Song, Maybelline, gilt als erster Rock'n'Roll-Song. Hören wir mal kurz rein. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? Er hat nämlich erstmals Rhythm and Blues, Country-Elemente und den damals angesagten Chicago Blues verbunden zu etwas, was es so damals nicht gab, und das wurde damals Rock'n'Roll genannt.
Wollen wir das nicht auch auf die Liste hauen?
Ja, nein. Naja, Maybelline würde ich nicht so gerne draufhauen, aber ich würde gerne von Chuck Berry Johnny Be Good draufhauen, wenn du einverstanden
ja,
bist.
Ja, ist auch geil. Ja. Go, go! Go,
Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Johnny Be Good von Chuck Berry, einfach großartige Scheibe. Und es ist eben so, du hast es gerade auch schon kurz angerissen, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, Elvis Presley gibt es nur wegen Chuck Berry. Denn es war damals so, dass der große Plattenboss gesagt hat, pass auf, es kann nicht sein, dass ein Schwarzer, denn wir befanden uns damals mitten in der Rassentrennung, es kann nicht sein, dass ein Schwarzer als King of Rock'n'Roll betitelt wird. Wir brauchen einen Weißen, der diesen Titel kriegen kann, findet einen. Und sie haben einen gefunden und sein Name ist Elvis Presley.
Und genau deswegen dachte ich gerade, wir müssten eigentlich mal wieder eine Folge, die What-Ifs des Rock'n'Roll machen.
Oh.
Weil stell dir mal vor, Chuck Berry mit dem, was er konnte, hätte es nicht zu der Zeit der Rassentrennung und man
ja,
hätte nicht gesagt, ja, ein dunkelhäutigen.
Aber das Freundchen wird auch ein Rabbit Hole vom Allerfeinsten.
Wird es, aber Boah. Ich dachte gerade so, wenn, also das ist ja wirklich jemand, dem man seinen ihm zustehenden Platz in der Rock'n'Roll-Geschichte geklaut hat
ja.
Und er hat ihn sich trotzdem erkämpft. Also das
ja.
spricht ja schon dafür, dass er sehr, sehr gut ist. Und das könnte man auch nochmal thematisieren. Aber da haben wir auf jeden Fall eine Überschneidung. Meine 3 ist Angus Young.
Okay.
Muss ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Wenn man irgendwie, wenn man das Kriterium Markantheit nimmt, glaube ich, dass fast jeder, der an einen Rock'n'Roll-Gitarristen denkt, an jemanden wie Slash, Angus oder Jimi Hendrix denkt.
Witzig.
Und natürlich, wenn man sich die Musikgeschichte anguckt, die Songs, die AC/DC geschrieben haben, wo er ja auch häufig oder viel mitgeschrieben hat, die sind ja so markant und so geil und er ist eine Rampensau. Habe ich schon tausendmal erzählt, wenn ich zu AC/DC gehe, machen wir daraus immer ein Event. Da sind häufig dann Leute dabei, die die Band zum ersten Mal sehen und gar nicht so die Fans sind, ne? Die gehen da immer raus und sagen, wie geil war das denn? Ja. Also das ist halt einfach jemand, der die Massen irgendwie faszinieren kann mit der Show, mit seinem Gitarrenspiel, der da ordentlich abliefert und ist halt eine Rampensau und eben, wie du sagst, das, was Hendrix geschaffen hat, ja voll ausfüllt, dass man sagt, eine Band, wo der Star der Gitarrist ist, ne? Und haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, Bon Scott hat gesungen, Brian Johnson hat gesungen, selbst als Axl gesungen hat, hat das funktioniert, weil Angus einfach so auf der Bühne abliefert und da so ein Hingucker ist, dass das, ich will nicht sagen, egal ist, wer singt, aber es funktioniert trotzdem.
Und das Witzige ist, du hast gerade erklärt, auch meinen Platz 2, der jetzt kommt, weil du gesagt hast, wenn und da, wir sind ja Musik-Nerds, ne? Also wir beschäftigen uns unfassbar viel mit Musik und haben daraus einen extra Podcast gemacht, weil wir glauben, dass sogar das, was wir über Musik wissen, eventuell interessant für andere sein könnte. Aber wenn echte Musik-Laien sagen, es ist Karneval, es ist Fasching und man verkleidet sich als Rockstar, dann verkleiden sich die meisten entweder als Angus Young, ziehen eine Schuluniform an und so ein Cap und haben eine Gitarre oder als Slash. Du hast es gerade gesagt, Slash, mein Platz 2, habe mich tierisch aufgeregt über diesen Platz 65 vom Rolling Stone. Das ist unfassbar, weil Slash, der macht Sachen, die macht sonst keiner. Ne? Und der kann Dinge an der Gitarre, die sonst auch keiner kann. Und es gibt wirklich kaum einen, der so viele legendäre Riffs auch in Songs platziert hat, wie Slash bei Guns N' Roses. Wenn man sich einige Songs anhört, die sind ohne diesen Slash einfach nicht gut. Und man hat das ja nun auch bei Guns N' Roses gesehen. Als er raus war, konntest du die Band absolut abhaken. Punkt. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und deshalb, dazu ist er auch noch sympathisch. Ich durfte ihn mal während Corona in einem Zoom-Interview interviewen. Das war sehr, sehr cool. Sehr, sehr netter Typ. Außerdem baut er Lego. Damit hat er mich auch. Das mache ich auch selber gerne. Also, wie gesagt, Slash ist ein ganz, ganz großer, ich mag den unglaublich gerne und habe mich selber gewundert, dass ich ihn nicht auf Platz 1 gesetzt habe.
In dem Koordinatensystem der größten Gitarristen baut Lego, ja. ist
da ging es rein, okay. Rein um Sympathie. Rein um Sympathie.
Mein Platz 2 ist Malcolm Young, weil ich ranke ihn auch vor Angus, weil er einfach mehr die Songwriting-Maschine von AC/DC ist. Und wenn wir über Rock'n'Roll und eine Band mit Hymnen, die jeder mitsingen kann, sprechen und eingängige Riffs, dann kommst du halt an AC/DC nicht vorbei. Also das Gegenteil, was du bei Megadeth bemängelst, ist ja das, was man auf der gegenteiligen Seite bei AC/DC bemängeln kann, dass es viel zu wenig Verspieltheit gibt, das ist so eingängig, was ja manche Leute sagen. Aber wie Malcolm immer sagt, um einen so ein geiles Riff zu schreiben, musst du halt 1000 oder 100 erstmal schlechte geschrieben haben. Und was der alles da an Riffs geschrieben hat. Und ich will auch unbedingt nochmal eine Folge machen, die 5 unterschätztesten AC/DC-Songs, weil es gibt so viele geile Riffs, die kaum jemand kennt, wo du sagst, Alter, das ist der Wahnsinn. Das sind so geile Songs, die er geschrieben hat. Wenn man AC/DC-Fan ist und sagt, den Impact, den die Band hat, die Alben, die die verkauft haben, die Songs, die die geschrieben hat, da muss natürlich derjenige, der dahinter steckt und das Mastermind ist, der muss dann irgendwie auch vorne mit dabei sein.
Ich habe parallel jetzt mal, während du erwartungsbarerweise sehr lange über Malcolm Young gesprochen hast, mal geguckt, welche er alle gemacht hat. Das sind ja wirklich fast alle. Ja. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Bon Scott und Brian Johnson mehr geschrieben haben, aber es ist jeder dabei. Es ist Highway to Hell, es ist Hell's Bells, es ist Back in Black, sind alle von Malcolm. Hätte ich so gar nicht gewusst.
Ich glaube, es gibt kein Album oder keinen Song, den er nicht mitgeschrieben hat.
Touch Too Much, auch passend übrigens, ebenfalls von Malcolm Young.
Ja, also deswegen, der ist da tatsächlich die Antriebsfeder so.
Ja, okay, alles klar. Dann stimme ich dem zu, auch wenn ich das gar nicht muss. Und dann kommen wir zu meinem Platz 1, richtig?
Da kommen wir zu deinem Platz 1.
Und mein Platz 1 hat mich selber total überrascht. Hast du eine Idee?
Nee.
Es ist Eddie Van Halen. Oh. Und wie gesagt, es hat mich selber sehr überrascht, weil ich bin kein großer Van Halen-Fan eigentlich. Aber Eddie Van Halen hat tatsächlich heute, wo wir aufnehmen, hätte er Geburtstag gehabt. Es wäre 69 geworden am 26. Januar. Und ich habe mich deshalb nochmal mit ihm und seiner Arbeit beschäftigt und muss sagen, der Typ, der konnte alles. Der hat die Gitarren selber gebaut. Der hat einige Dinge entwickelt, die es vorher im Gitarrenspiel so nicht gab, wie das Tapping zum Beispiel. Das hat er erfunden. Er hat Musikströmungen in den 80ern kommen gesehen vor allen anderen. Ja, er hat schon 2 Jahre, bevor sie es überhaupt rausgebracht haben, zu den Jungs von Van Halen gesagt, hier, wir müssen mal das Riff in diesem Song, machen mal nicht die Gitarre, sondern ein Keyboard. Und die haben ihn angeguckt und gesagt, sag mal, bist du nicht ganz dicht, Junge? Ein das Keyboard. War ein Jump wahrscheinlich, ja, ne? Genau. Und die wollten das alle nicht machen. Und er hat ja quasi sich selbst ersetzt. Ne? Normal macht er das Riff und hat gesagt, wir müssen das mit diesen neuen Dingen, mit diesem Keyboard müssen wir es machen. Und alle haben gesagt, du hast sie doch nicht alle. Und er hat sich dann alleine hingesetzt, 2 Jahre lang, und hat diesen Song quasi alleine komponiert und eingespielt mit allen Instrumenten, um denen zu zeigen, was er vorhat. Und erst danach haben die gedacht, boah, fuck, das ist eigentlich krass. Lass das mal so machen. Und es wurde ja dann der erfolgreichste Song überhaupt von Van Halen, einer der erfolgreichsten der 80er, und überhaupt Jump ist ein Riesending. Und der spielt unglaublich sauber und er spielt vor allen Dingen auch unglaublich schnell. Es konnte kein anderer das Riff bei Beat It von Michael Jackson spielen. Auch das sicherlich einen Grund gehabt, dass er da Eddie Van Halen ranholt. Und von daher muss ich sagen, in der Kompaktheit, was dieser Mann alles konnte und was er auch alles dann noch in Sachen Rockmusik mit und weiterentwickelt hat, hat er sich irgendwie am Ende auf meinen Platz 1 geschlichen.
Ja, bei mir ist es, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt, Jimi Hendrix. Ich bin von der Musik, also ich habe jetzt im Anflug, deswegen macht mir dieser Podcast auch immer so Spaß, weil ich immer wieder so ein bisschen gezwungen bin, mal mich mit Musik zu beschäftigen, die ich immer auf dem Zettel habe und irgendwie dann doch nicht höre, weil man ja dann häufig doch die Sachen hört, die man schon kennt. Habe ich mich nochmal durch sein Schaffen irgendwie so ein bisschen durchgeklickt und ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Hendrix-Fan. Aber du hast es ja gesagt, irgendwie diese Rolle des Gitarristen, dieser Stellenwert, diese ikonischen Bilder, die er da auch aus Woodstock geliefert hat, irgendwie, ja, die auch Leute wie ich, die keine großen Fans von ihm sind, kennen und irgendwie die, ja, den Einfluss, den er gehabt hat und dass er da irgendwie die Nationalhymne dann auf der E-Gitarre gespielt hat und das alles. Also das sind so Sachen daran, dass ich das alles weiß, obwohl ich die Musik nie wirklich gehört habe, und daran, dass man oder viele Leute das kennen, sieht man ja schon, das ist jemand, der es geschafft hat, einen Impact zu hinterlassen,
ja,
und nicht nur in der eigenen Fanbase, so, und das ist halt, deswegen dachte ich so, ey, ich bin da eigentlich kein großer Fan, aber da komme ich nicht drum herum, den in die Top 5 zu nehmen, und wenn ich jetzt ranke, da sich ja auch die meisten, gut, bei Chuck Berry könnte man vielleicht noch sagen, der ist auch, aber einfach von dem Alter her da, ne, mit drinne, aber trotzdem beziehen sich ja fast alle auf Hendrix, und ja, deswegen muss ich ihn dann auf die 1 nehmen, ne?
Kann ich unterschreiben, es ist das Einzige, wo wir mit dem Rolling Stone einer Meinung sind, in diesem Fall Jimi Hendrix, kommt man nicht dran vorbei, wenn man die 5 besten Gitarristen aller Zeiten wählt. Ich finde, wir sind da ganz ordentlich durchgekommen.
Ich bin mal gespannt, also gerne wieder irgendwie bei Insta oder bei Facebook oder wo auch mal kommentieren, weil das ist ja immer spannend, wer geht mit und warum, und vielleicht sagen Leute, nee, das kann ich so gar nicht unterschreiben, aber dann immer gerne mit auch Argumenten, also weil da wird es dann ja spannend irgendwie.
Weil man muss ja sagen, wir sind an vielen großen Bands echt vorbei, ne? Den von den Stones nicht, den von Queen haben wir nicht drin, den von den Beatles haben wir nicht drin. Also sind schon an ganz vielen, an Eric Clapton zum Beispiel vorbei. Auch
Eric Clapton habe ich auch auf der Liste. Ja,
über Santana hätte man auch reden müssen. Carlos Santana ist auch ein wahnsinnig guter Gitarrist. Also es gibt wirklich viele, und sicherlich ist das diskutabel, aber wie du gerade schon völlig zu Recht gesagt hast, würden wir gerne mit euch drüber diskutieren. Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, haut die gerne raus.
Und dann lass uns auf jeden Fall auch noch die Fuck vor zum Thema Gitarristen beziehungsweise Eigenarten von Gitarristen machen, die wir scheiße finden, die uns nerven. Willst du anfangen?
Soll ich anfangen? Ja, ich fange an. Ich bin mir aber fast sicher, dass wir das beide haben. Gitarristen gehen mir manchmal auf den Sack, wenn du auf einem Konzert bist und sie meinen, sie müssen ihr Solo absolut hardcore übertreiben. Und da muss ich tatsächlich auch Slash erwähnen oder gerade Slash. Den habe ich mehrfach live gesehen und er geht mir live echt auf den Sack, weil er teilweise 10, 15 Minuten Gitarristen-Solo da macht, um sich selbst darzustellen und es geht mir tierisch auf die Nerven und es ist einfach zu lang.
Ja, das habe ich hier auch. Ich habe da sofort an Zach Wild von Black Label Society, den ich sonst sehr schätze, aber wo ich auch mal in, ich glaube in Osnabrück im Hyde Park war ich auf einem Konzert und das war auch so ein Stimmungskiller, weil er dann wirklich da irgendwie dieses Brettgriffgewichse gemacht hat und hoch und runter und wieder und noch ein Ton und Weak und Quark und Bumm und es war halt einfach nicht geil. Ne? Also wenn du ein Solo machst, wo du die Leute mitnimmst, aber wie du sagst, nur zur Selbstverwirklichung, ist für mich dann irgendwann auch zu viel.
Punkt 2, Gitarristen sind oft Arschlöcher und super arrogant und kriegen trotzdem immer die Weiber und das fuckt mich ab. Finde ich okay.
Ich habe mein zweites Fuck vor ist, das eine war zu viel Show, das andere ist zu wenig Show. Also es gibt ja auch so Gitarristen, die so ein zweiter Bassist sind, die stehen nur rum und machen gar nichts. Das finde ich auch richtig kacke. Also ne, so dieses gute Mittelmaß. Aber wenn es so Gitarristen gibt, die irgendwie ganz gelangweilt da ihren Stiefel runterspielen, kann ich nichts mit anfangen. Wobei Malcolm Young das ja eigentlich auch macht, aber er wirkt dabei nicht gelangweilt, sondern er wirkt dabei, als wäre er konzentriert und arbeitet.
Und sowieso gelten ja bei dir für AC/DC andere Regeln. Machen wir uns mal nichts
vor.
Pass mal auf, wenn du ehrlich bist, ist Malcolm Young eigentlich genau der, den du gerade angesprochen hast. Weil Malcolm Young genau das ist, was du gerade kritisiert hast. Du nimmst ihn nur deshalb raus, weil du ihn liebst.
Nein, ich glaube, ich nehme ihn deshalb raus, weil wer anders die Show macht. Also wenn du eine Band hast, wo du eine Rampensau hast, zum Beispiel bei den Hives, ne, der Sänger, der ist ja auch so eine Rampensau. Da weiß ich wüsste nicht mehr, wie der Gitarrist aussieht. Ist mir dann auch egal, weil ich entertained bin. Aber wenn ich eine Band habe, wo irgendwie keine Rampensau ist und der Gitarrist steht dann rum und macht nichts,
gut.
Weißt du, so deswegen würde Angus nicht sein und Malcolm würde so dastehen, würde ich auch sagen, was ist das für ein Kack, ne? Da muss ja jemand abliefern, so. Aber
hast du gut gerettet.
Ja.
So, und bevor wir jetzt zum nächsten Quiz kommen, ist mir eingefallen, ich möchte gerne noch was auf unsere Liste setzen. Denn da er mein Platz 1 ist, ist Eddie Van Halen auf unserer Playlist absolut unterrepräsentiert. Wir haben nämlich, glaube ich, nur Hot for Teacher von Van Halen drauf. Ich möchte gerne noch Panama draufsetzen, da ist nämlich er an der Gitarre auch mega geil. Richtig geiler Song auch von Van Halen, finde ich.
Geil. Ja, hau ich drauf.
Super.
Ich muss kurz erzählen, ich habe mal eine persönliche Van Halen-Geschichte, weil ich habe es schon mehrfach erzählt, dass meine Liebe zu AC/DC ja im Walkman begonnen hat, weil der Ex-Freund von meiner Mutter mir Highway to Hell auf Kassette gespielt hat. Und er hat mir eine zweite Kassette gemacht mit Van Halen. Und bis heute, die habe ich natürlich auch gehört, hat mich nicht gecatcht. Also es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber es hat dann Highway to Hell gemacht
und ich weiß gar nicht, welches. Mit der härteste Endgegner, den man kriegen kann als Van Halen, ne? Wenn du
ja, 1-1 ja, stimmt gegen... schon, aber ich dachte gerade, das ist ja fast philosophisch mit zwei Türen, die einem zur Verfügung stehen.
Es hätte auch alles so anders laufen können. Können wir in der Folge machen.
Ich mache zur nächsten Folge, suche ich mir dieses Album nochmal raus, welches das war und höre es nochmal durch. Vielleicht ist es ja heute so, dass ich sage, Mensch, das war ein Fehler.
War bestimmt 5150. Aber ich bin gespannt, das musst du nochmal erzählen. Sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zum Quiz und da haben wir ja einleitend zu dieser Folge schon einige Dinge klargestellt. Du sagst jetzt nochmal, wie ist der aktuelle Zwischenstand?
29-23.
Das heißt, du musst richtig dolle aufholen. Ich stell wie immer die erste von 5 Fragen und das ist diese. Welche war die erste Frau, die in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde?
Die erste Frau?
Ja.
Ja.
Aretha Franklin, Stevie Nicks, Joan Jett oder Janis Joplin?
Janis Joplin.
Nein, Aretha Franklin.
Ah. Dafür kriegst du jetzt wieder eine ganz schwere Frage. Hm. Soll ich dir einen Punkt direkt geben?
Nein. Ich möchte ich mir verdienen.
Which group had a top 10 hit in 1970 with Lola.
Oh, die Kings.
Richtig.
Das ist auch ein guter Song. Über den kann man ja unglaublich viel erzählen. Den muss man sich mal wirklich dolle genau anhören, weil da geht es ja tatsächlich um eine Transfrau, ne? In Lola.
Ach.
Mhm. Du musst du mal gucken. Also da geht's ja auch darum, dass der Dude singt ja auch, dass er sie da in dem Club in New Orleans getroffen hat und sie hat einen riesengroßen hier Kehle, wie sagt man hier, Adamsapfel und alles. Ihre Hände waren riesengroß.
Songs machen, die ihrer Zeit voraus waren.
Ist so. Lola, wirklich ja, witziger Song. Okay. Die Frage hatten wir auf jeden Fall schon. Boah. Ich bin mir nicht sicher. Ich lege mal die zur Seite, wo ich mir nicht sicher bin, okay?
Mach mal.
Alter Schwede, das sind aber auch alles Kackfragen. Ich sag dir, wie es ist. Die sind auch wirklich, also als hättest du die schweren erwischt. Ich glaube, die hatten wir alle schon und die sind alle saukackschwer. So, ich nehme jetzt ja, die. Ist mir scheißegal, pass auf. Which classic rock album is sometimes said to be a soundtrack to The Wizard of Oz? Also welches Album ist der Soundtrack von Wizard of Oz, sagt man ganz oft. Ist das Abbey Road, The Beatles, ne? Houses of the Holy, The Dark Side of the Moon oder Exile on Main Street? Wizard of Oz ist diese Zaubereigeschichte, ne?
Mhm. Sag doch mal, welche vier?
Abbey Road, Houses of the Holy, Dark Side of the Moon, Exile on Main Street. Komm schon, Jan. Über einen Zaubereifilm.
Sag nochmal, welche vier?
Abbey Road, Houses of the Holy, Dark Side of the Moon, Exile on Main Street.
Ja, dann muss ich Dark Side of the Moon nehmen.
Das ist auch richtig so. Gut.
Oh,
Punkt. Von wem ist denn nochmal Houses of the Holy?
Ich komm
gar nicht drauf. Exile on Main Street sind die Stones, Abbey Road sind die Beatles. Ja. Scheiß drauf. Okay. Punkt. Yes.
Plastic Surgery Disaster was the second album of which punk band?
Yo.
Dead Kennedys, Buzzcocks, Bad Religion oder The Exploited?
Oh Mann.
Das ist mal eine Frage, wo ich sage,
die ist schwer. Die ist schwer, ja. Da muss jetzt wieder mein Rateteufel aus mir raus. Beim letzten Mal habe ich ja sehr viel Glück gehabt. Ich sag die Buzzcocks.
Falsch, Dead Kennedys.
Mist. Gut. Dann bist du wieder dran. Wer hat gesagt, wenn du deine Träume verlierst, verlierst du wahrscheinlich auch den Verstand? War das John Bonham, Roger Daltrey, Mick Jagger oder Keith Moon?
Keith Moon.
Der Drummer von The Who. Nö, es war Mick Jagger.
Nie gehört.
Ich auch nicht, aber es ist ein guter Spruch, finde ich.
Ja. What is Adam Ant's real name? Stuart Goddard, Dave Lee, Paul Simmons, Andy Proctor.
A oder D? A.
Richtig.
Yes! Das Rateglück ist zurück. Geil. Okay, okay, das ist eine coole Frage. Ich kann es nicht übersetzen. What did Queen Vocalist Freddie Mercury attribute his enhanced vocal range to? Also warum hat er geglaubt, dass er diese ganz große Range hat an verschiedenen und hohen Tönen, die er singen kann? Was hat er das zugeschrieben? War das A, größere Lungen, B, die extra Zähne, die er im Mund hatte, C, Genetik oder D, viel Übung?
Ich würde sagen, die Zähne.
Deshalb hat er sich nämlich die auch nicht rausnehmen lassen. Er wusste ja, wie bescheuert er aussah, aber er hatte Angst, dass wenn er sich die rausnimmt, er eben diese Range verliert. Ist richtig.
Sehr gut. Ich wusste, da muss ich sagen, ich hatte das gehört, dass andere das immer dachten, aber dass er das selber auch wusste, war mir nicht bewusst.
Also er wusste es nicht, er hat es nur vermutet.
Oder er hat es vermutet, okay. Ja.
Alright. Let's
The Doors got their name from a book by which author? Mein TH ist furchtbar. Author. Hunter Thompson. Also, ne, die haben ihren Namen von einem Buch, von welchem wäre es geschrieben? Hunter Thompson, Jack Kerouac, George Orwell, Aldous Huxley.
Aldous Huxley.
Gehst mir das auf den Sack, ne?
Das habe ich aber schon mal gehört. Das habe ich auch sogar schon mal moderiert. Das war nur halb geraten.
Oh.
So.
Habe ich? Nee, das war's. Ne?
Nein, du hast noch eine und ich habe noch eine.
Ah, guck, 3-2 führst du. Furchtbar.
Okay, dann wird es schwierig mit dem Aufholen. Aber das weißt du. Welches, also das erste Album von welcher Band hieß Licensed to Ill?
Beastie Boys.
Das ist absolut korrekt. Sehr gut, Jan. Ohne welche Auswahl.
Waren denn die anderen? Welche waren
Radiohead,
denn die anderen?
Black Sabbath oder Grateful Dead?
Ja, nee, das ist... Guck. Which Clash song has the line By order of the prophet, we ban the boogie sound?
Das ist gut gewesen.
A. I fought the law. B. London Calling. C. White Riot. Oder D. Rock the Cash Bar.
So, das Ding ist, ich kenne nur einen davon nicht. Die Zeile kommt mir auch nicht bekannt vor. Und wusstest du, dass man auch immer I fought the law sagen kann und es niemandem auffällt? Der war es nicht. Was waren die anderen? London Calling ist es auch nicht. I Rock the Cash Bar ist es auch nicht, sondern es ist der andere. Wie hieß der?
White Riot.
Der ist es.
Nee, es ist Rock the Cash Bar.
Mist! Okay, gut. Dann geht das 3-3 aus, oder?
3-3. Ja. Bevor wir den Sack zumachen, will ich noch kurz eine Empfehlung geben, weil wir ja nicht mehr trinken, hier zumindest on air. Ich habe einen sehr guten Rum bekommen.
Natürlich.
Zu Weihnachten. Ron Zacapa XO Solera. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich habe die Tür geöffnet von dem besseren Rum zu richtig gutem Rum. Den kann man mal ausprobieren.
Ah ja, okay, also gut. Mhm. Sag nochmal, wie heißt er?
Ron Zacapa. Mhm. XO Solera.
Alles klar.
Ist nicht ganz günstig. War ist das gut. Tatsächlich das erste Mal, dass ich für ein alkoholisches Getränk dreistellig bezahlt habe.
Ich denke, du hast ihn zu Weihnachten gekriegt.
Ich weiß ja, was er kostet. Hab ihn mir gewünscht.
Dreistellig für rum?
Ja.
Sag mal. Wie viel ist da drin? Ist das ein Liter oder 0,7?
Nee, 0,7.
Du spinnst ja wohl, sag mal. Alter.
Ja, soll ich dir mal sagen, was ich früher, als ich noch nicht Vater war, in irgendwelchen Kneipen und Bars auf dem Samstagabend, wenn du da mal abends auf den Tacho geguckt hast am nächsten Morgen und wie
gut.
Viel von der Bank los bist.
Ja, ja, ja. Du hast ja recht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Finde ich in Ordnung.
So ist es.
Ist gut, ist gut. Also, das war ein schönes Schlusswort für Folge 98. Wir haben uns durch die Top 5 der Gitarristen gut durchgearbeitet, sind gespannt auf euer Feedback. Gebt uns das gerne, hinterliked uns ein Kommi auf Facebook oder Instagram. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin.
Tschüss.